Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Es hat noch Platz bei uns, von daher sind wir noch offen für Leute. Herzlich willkommen hier zu diesem Seminar Kurzarbeit, richtig mitmachen, statt nur dabei sein. Herzlich willkommen, mein Name ist Dave Jasitz. Ich darf durch dieses Programm führen und moderieren. Und ich möchte starten mit einem kleinen Bild, das mir bei der Vorbereitung für dieses Seminar im Internet unter dem Motto mittendrin und doch nicht dabei zu finden ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Pointe dieses Bildes schon verstanden habt. Ihr seid schlaue Leute, ich gehe davon aus. So kann es passieren. Wir sind im Fußballjahr, Weltmeisterjahr 2010, Weltmeisterschaft 2006 war es anscheinend so. Da gab es ein paar Menschen, die mittendrin waren und doch nicht so richtig dabei waren. So kann es gehen. Schade für die Männer, die da stehen und nichts vom Spiel mitkriegen. Na gut, mitkriegen ist wieder eine andere Sache. Sie hören natürlich schon das Geschrei. Aber ich musste so denken, Kurzarbeit, mittendrin, richtig mitmachen statt nur dabei sein. Das ist unser Thema und leider, sage ich mal, ist es im Reich Gottes auch so. Da gibt es viele, die dastehen, die mittendrin sind, aber doch nicht so richtig mitmachen. Und in diesem Seminar soll es darum gehen, Möglichkeiten zu zeigen, was es denn gibt, um richtig mitzumachen, anzupacken, dabei zu sein. Und da geht es um Kurzzeiteinsätze. Denn ihr müsst euch überlegen, unser Gott ist ein lebendiger Gott, ein Gott, der sich bewegt, der Leute möchte, die anpacken, die mitmachen. Er möchte keine Zuschauer, er möchte keine Sesselpupser, er möchte Leute, die anpacken, die sich in Bewegung bringen lassen. Überlegt euch mal, schaut die Bibel von vorne bis hinten durch. Wenn Gott Menschen anspricht, was da passiert, dann gehen sie, dann kommen sie in Bewegung. Und in diesem Seminar, da soll es auch um Bewegung gehen in den nächsten 75 Minuten. Wir haben bewegende Berichte, wir haben bewegte Kurzzeitmitarbeiter, die die ganze Welt bereist haben in verschiedenen Ländern, die für mehrere Wochen, mehrere Monate Gott gedient haben in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Missionsorganisationen, die ihre Zeit, die ihr Geld, ihre Nerven und alles Mögliche eingesetzt haben, um eben richtig mit anzupacken und eben nicht nur dabei zu sein. Es wird sicher sehr spannend werden und meine Vorrede soll schon enden, denn wir haben viele Berichte heute hier und dieses Seminar wird 5 Phasen durchlaufen. Wir möchten euch einen Einblick geben, wie denn so ein Kurzzeiteinsatz ablaufen kann, was denn wichtig ist im Hinblick auf so einen Einsatz. Und wir haben da verschiedene Phasen festgelegt, die zu so einem Einsatz gehören. Und eine Person, die ich jetzt nach vorne bitte, das ist der Benjamin Pöllott. Er war, schaut ihn euch an, kleiner Applaus für ihn. Du darfst dich setzen, ich nenne dich einfach mal Benny, das macht's kürzer und spart uns ein paar Sekunden. Dein Name taucht öfters auf heute. Du warst, wie es hier unschwer zu erkennen ist und zu lesen ist, im Tschad für ein Jahr mit der Vereinigten Kamerun- und Tschad-Mission. Verwaltung Jugendarbeit im Waisenhaus steht hier. Benny, wir wollen mal, bevor wir jetzt gleich über den Einsatz reden und über das, was du gemacht hast, diese erste Phase haben wir überschrieben mit in Bewegung kommen, ja? Bevor so ein Einsatz losgeht, sollte man sich Gedanken machen, Mensch, möchte ich mich in Bewegung bringen lassen? Und an Benny, an dich habe ich die Frage, wie war es bei dir mit diesem in Bewegung kommen lassen? Wie bist du um Himmels Willen auf die Idee gekommen, einen Auslandseinsatz zu machen?
Hallo erstmal auch von mir. Also ich komme aus einer christlichen Familie, von daher war für mich Mission immer was Normales, aber irgendwie mal was, wo weit weg war, wo ich mir gedacht habe, gut, es gibt's und es ist gut, dass es das gibt. Aber mit mir hat es erstmal weniger zu tun. Und irgendwann habe ich dann von ein paar Freunden mitgekriegt, dass die eben so einen Kurzzeiteinsatz gemacht haben. Und da habe ich mir das erste Mal überlegt, ja, vielleicht wäre das auch was für dich, wo du mal wirklich hautnah sehen könntest, was ist Mission überhaupt, worum, ja, wie läuft es ab? Und mir ist es dann auch einfach wichtig geworden, Leuten was weiterzugeben von Jesus. Einfach von dem, was ich bekommen habe, was ich einfach weiß von Jesus, dass ich das einfach anderen Menschen sagen darf und ihnen dann Zeugnis geben darf.
Dankeschön schon mal. Und nächste Frage, die ich gleich anschließen möchte. Mann, da ist so ein Gedanke da, da ist so ein Wunsch. Ich gehe mal davor aus, viele von euch, die hier sitzen, haben vielleicht auch in sich diesen Wunsch, dieses Anliegen. Mensch, vielleicht wäre es doch mal so ein Auslandseinsatz, so ein Kurzzeiteinsatz. Ja, mittendrin, statt nur dabei. richtig mitmachen. Ich möchte dich fragen, Benjamin, was hat dir denn bei der Entscheidungsfindung dann besonders geholfen? Denn man hat viele Gedanken im Kopf, viele Ideen. Ich habe gelesen, 80% der Gedanken, die man hat, verliert man wieder. Oder diese guten Ideen, die man hat, flutschen wieder raus. Bei dir ist es nicht rausgeflutscht, sondern du hast es umgesetzt. Was hat dir jetzt geholfen, da diese Entscheidung zu treffen, dich in Bewegung bringen zu lassen?
Also ich war auf jeden Fall auch vor 3 Jahren in dem gleichen Seminar, wie ihr jetzt seid. Und war damals auch so in der Situation, ja, eigentlich würde ich schon gern und es wäre eine gute Sache. Aber andererseits, ja, ist es halt doch ein Aufwand und es würde ja auch so viel leichter gehen und naja, keine Ahnung. Und ich war dann im Seminar und was die Leute da berichtet haben, das habe ich mir echt gedacht, hey, das ist echt, das wäre mal ein richtig sinnvolles Jahr, habe ich mir damals auch gedacht. Ich wusste, ich musste sowieso was machen, von daher habe ich mir gedacht, vielleicht wäre das ganz gut. Aber das, ja, war dann eher so der erste konkrete Ding. Ich war dann auf der Missionsausstellung, habe da ein bisschen rumgeschaut und dadurch ist das Ganze konkreter geworden. Aber irgendwie war es für mich trotzdem, ja, es könnte sein, aber mal schauen. Und ich habe dann da auch ziemlich viel drüber gebetet und mit vielen Leuten drüber geredet. Und irgendwann ist mir ein Bibelvers wichtig geworden, wo einfach drin steht, dass Gott das tun wird, was er für richtig hält. Da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich sollte ich echt auf Gott vertrauen und ich werde mich jetzt einfach bewerben, schau mal, was dabei rauskommt und dann wird Gott das tun, was er für richtig hält. Und er hat es anscheinend für richtig gehalten, dass ich dann ja gegangen bin und so hat es dann alles ziemlich schnell seinen Lauf genommen.
Super, schön, dass da Gott auch so ordentlich mitreden darf und dir ein Bibelwort geschenkt hat, auch in dieser Entscheidungsfindung. Manchmal ist ja das immer so eine spannende Sache. Manchmal wartet man auf diesen gewünschten Zettel, wo vielleicht noch draufsteht, welches Einsatzland und wie lange. Der fehlt meistens, manche warten da immer noch drauf. Manches Mal ist es auch ein gewisses Wagnis, auch in dieser In-Bewegungskommensphase, ja, soll ich mich bewegen oder nicht? Manches Mal muss man vielleicht auch einen Schritt tun, um dann zu sehen, ist es das oder ist es das nicht? Du hast es gewagt, toll, super. Aber ich möchte auch mal noch mal ein bisschen tiefer nachfragen. Das klang jetzt schon so ein bisschen glatt. Ja, ich habe mich dann da so lange beworben und Gott hat mir gezeigt, dass er will dir zeigen, was das Richtige ist. Gab es dann aber auch irgendwelche Steine, die sich so in diesen Weg geschmissen haben oder die das Ganze auch etwas gebremst haben?
Also erstmal diesen legendären Zettel habe ich auch nicht bekommen, wo drauf stand, was man machen soll. Ich glaube, es gehört wirklich immer dazu, dass man dann einfach auch sagt, ich gehe das jetzt an. Also ist ja hier auch Thema in Bewegung kommen. Ich glaube, das gehört wirklich dazu, dass man dann sich einfach erstmal aufrafft und losgeht, weil ja sonst, glaube ich, wird es nichts. Das war bei mir. Ich habe auch mal gedacht, gut, ich warte jetzt. Und erst, wie ich dann wirklich losgegangen bin, hat sich das verwirkt. Und dann, ich glaube, so in der Phase, wo es dann konkreter wurde und man näher auf das Jahr zugeht, da kommt dann vielleicht schon so diese Gedanken, dann bin ich jetzt ein ganzes Jahr weg. Dann habe ich gewusst, in dem Land, wo ich war, war Krieg oder ist Bürgerkrieg ziemlich mal mehr, mal weniger. Und es war natürlich auch so ein Risiko zu wissen, ja, ich gehe jetzt dahin und mal schauen, was dann passiert. Und für mich war noch eine ganz besonders große Anfechtung, bevor ich mein FSJ-Seminar begonnen habe, ist von unserer Mission im Tschad 3 Leute sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, auch eine Kurzzeitlerin. Und das war für mich schon, ja, so, da wurde es mir schon wirklich bewusst, wenn du das jetzt machst, dann gibst du wirklich dein Leben in Gottes Hand. Und Gott, der macht das, was er für richtig hält, auch wenn du es nicht verstehst. Und in der Phase, das war wirklich dann kurz davor, eigentlich, wo es eigentlich schon zu spät war, aber da war es für mich dann echt nochmal hart, weil das eben alles so kam. Aber ich habe mich dann doch gesagt, ja, ich möchte da vertrauen und es hat sich auch gelohnt.
Dankeschön auch für diesen ehrlichen Einblick. An dieser Stelle vielleicht diese Information. Es wird höchstwahrscheinlich immer so auch sein, wer sich für Gott in Bewegung bringen lässt, dass da auch irgendwelche Kräfte da sind, die einen da zurückhalten, dass da Steine da sind, dass da Hindernisse da sind, dass es da gute Gründe gibt, es nicht zu tun. Ja, die sind da und wir sagen immer, sie sollen auch nicht der Grund sein, es nicht zu machen. Man muss sich ja prüfen, man muss auch, wie es die Bibel sagt, die Kosten überschlagen, überlegen, ist es das, was ich möchte oder auch nicht. Aber auf der anderen Seite darf man sich auch nicht von diesen Hindernissen beeinflussen lassen und zurückziehen lassen. Benni, wir starten gleich in die zweite Phase durch. Die haben wir, also du bist in Bewegung gekommen. Die zweite Phase nennen wir Beweggründe. Also Beweggründe. Wer genau zuhört, entdeckt, da steckt das Wort Weg drin, ne? Bei allem. Beweggründe. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich jetzt ins Ausland bewegen kann. Ich habe mir da mal ein paar aufgeschrieben, die wir so in den verschiedensten Gesprächen auch mit Kurzzeitlern hören, wenn sie sich bewerben. Und da spreche ich sicher auch im Namen von all den anderen Kurzzeitkoordinatoren und Missionswerken. Da hört man dann schon auch, naja, es ist eine gewisse Abenteuerlust, die mich da vielleicht auch ins Ausland treibt. Manche sagen, ja, so eine Auslandserfahrung macht sich gut im Lebenslauf, ist ja auch ein guter Grund. Ja, man verbessert sich auch in der Fremdsprache, Englisch, Spanisch, je nachdem, was man da so vorfindet. Es ist vielleicht auch die Erfüllung eines Traumes. Schon als Kind wollte ich immer nach Afrika. Afrika ist mein Land, da muss ich hin. Oder Ecuador oder Lateinamerika, je nachdem. Man hört da verschiedene Dinge. Was ist es, was mich wirklich bewegt? Manchmal ist es vielleicht auch die Persönlichkeitsentwicklung. Ich will mal raus, ich will mal weg von daheim. Mal weg von Mama und Papa. Will mal selbstständig werden. Alles gute Gründe. Ich will meine fremde Kultur kennenlernen. Ich will einfach helfen, ich will Gutes tun. Oder eben auch, und das muss ja nicht im Gegensatz stehen, ich möchte mich für Gott einsetzen. Ich möchte meine Zeit, meine Gaben ihm zur Verfügung stellen. Er motiviert mich, ich möchte seine Liebe weitergeben. Und wenn ich dich jetzt mal so frage, wie war denn dein Motivationsmix? Sei doch mal ganz ehrlich.
Also ich glaube, ich könnte von fast allem, was du aufgezählt hast, auch was dazugeben. Also es war auf jeden Fall auch das dabei, man möchte mal was erleben. Also ich denke, das kann man ganz ehrlich zusagen. Und ich glaube, wenn es nicht der einzige Grund ist, ist daran auch nichts Schlechtes zu sagen, man möchte mal auch was erleben. Es war bei mir bestimmt auch der Grund zu sagen, ich möchte einfach mal eine andere Kultur kennenlernen, was anders sehen, wie geht es in anderen Ländern zu. Auch das Soziale war für mich schon auch wichtig, wirklich zu sagen, ich lebe hier in Deutschland, mir geht es so gut. Ich möchte auch den anderen irgendwie was helfen in gewisser Weise. Für mich war aber auch das Geistliche schon, also es war für mich auch ein sehr wichtiger Grund. Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, das war der einzige Grund. Ich glaube, das ist fast ein bisschen heuchlerisch, wenn man das mal sagt. Also es haben viele Gründe mit reingespielt, aber das Geistliche, es war mir, durch den Chat habe ich im Französischunterricht auch mal kennengelernt und haben auch darüber gesprochen, über die Moslems und also über den Islam und über die Riten, die sie auch teilweise haben. Und da war es für mich schon ein richtiges Anliegen, einfach dorthin zu gehen und Leuten einfach sagen zu können, dass Gott sie liebt und dass Jesus für sie einfach gestorben ist, dass es einfach die Erlösung gibt. Und auch, ja, und das habe ich auch dann erlebt. Das ist eigentlich, wenn man diese Motivation nicht hat, dass man sagt, ich will Leuten was geben, dann glaube ich, wird es ein richtig hartes Jahr. Das kann so auch werden, aber dann wird es richtig schwer, das Jahr einfach so durchzustehen. Für mich war das immer, wenn ich dann was weitergeben konnte und jemand sagen konnte, hey, Jesus liebt dich und ja, ihm einfach da was erzählen konnte, das war das, was mich dann letztendlich immer wieder weiter motiviert hat, auch weiterzumachen.
Ich denke, es wird immer auch ein Mix an Motiven sein. An der Stelle finden wir es auch wichtig, das auch zu betonen. Manches Mal hören wir auch bei den Gesprächen, dann klingt das Ganze so fromm und so schön ausgemalt und dass Leute wirklich nur in allererster Linie die Liebe Gottes weitergeben wollen. Ich finde es sehr wichtig in dieser Phase, wenn man sich überlegt, einen Auslandseinsatz zu machen, sich auch zu prüfen, worum geht's mir wirklich? Manches Mal ist es auch ein Gruppenzwang. Alle meine Kumpels gehen ins Ausland, dann muss ich ja auch fast ins Ausland gehen, gell? Wenn das das Motiv ist, dann sagen wir lieber, komm, dann lass es bleiben. Das ist ein falsches Motiv. So sehr wir euch hier anwerben wollen für solche Kurzzeiteinsätze, versteht das richtig, ja? Aber wenn es das Motiv ist, nur, naja, das machen halt alle anderen, mal gucken, was da so geht im Ausland, mal ein schönes Jahr haben, ein bisschen chillen und so, das sind die falschen Leute. Es geht wirklich um Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck haben, die Jesus lieb haben und die sich für ihn einsetzen wollen. Und all das andere, sagen wir immer, das sind die schönen Nebeneffekte, wie dass man die Sprache lernt, eine fremde Kultur, super Abenteuererlebnisse hat. Davon hören wir ja später mehr. Nun ist es Zeit für einen Experten, Tobias Köhler. Ich bitte dich mal nach vorne. Er arbeitet für Coworkers, er ist auch ein Kurzzeitmitarbeiter, ein Koordinator, hat viele Gespräche mit jungen Leuten. An ihn jetzt mal die Frage, auch hinsichtlich der für euch auch, die ihr euch für so einen Einsatz vielleicht auch interessiert, worauf kommt es denn wirklich an? Was sollte man denn überhaupt mitbringen, wenn man an so einen Einsatz denkt, wenn man da hingehen möchte, wenn man sich ins Ausland bewegen möchte? Tobias, sag uns ein paar Takte dazu.
Ja, klasse, dass ihr euch alle dafür interessiert, so einen Einsatz zu machen. Ich kann euch nur Mut machen, da weiter dran zu bleiben, das weiter im Gebet zu bewegen. Einfach vielleicht so ein paar Updates für euch. Was sind denn so bei den verschiedenen Missionswerken auch Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Wir haben uns da so ein bisschen abgestimmt und bei den allermeisten Werken ist es so, dass man mindestens 18 Jahre alt sein sollte, wenn man so einen Einsatz starten möchte. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel eben 18 Jahre. Man sollte schon einen Schulabschluss haben, vielleicht sogar eine Berufsausbildung, ein Studium. Die einen kommen direkt nach dem Abitur und sagen, Mensch, ich möchte das jetzt nach dem Abi machen. Andere sagen, ich brauche das für meinen Zivi, die können das auch machen. Wieder andere sagen, Mensch, ich habe jetzt gewartet, bis eben mal mein Studium vorbei ist und möchte, bevor ich in den Beruf einsteige, dann mal durchstarten. Also es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten. Es ist gerade schon angeklungen, es ist gut, eine Voraussetzung, dass man dieses geistliche Anliegen, das wir als Missionswerke eben haben, dann auch mittragen kann, dass man bereit ist, das auch vor Ort zu leben. Das muss nicht heißen, dass man dort als Evangelist oder Evangelistin tätig ist oder als Bibellehrer. Es kann sein, dass man ganz praktisch damit anpackt und arbeitet. Aber trotzdem ist uns wichtig, diese Beziehung zu Jesus, dass einem Jesus lieb ist und dass man auch dieses Anliegen mitbringt, Jesus von Jesus weiterzugeben, Zeugnis zu leben. Und dafür hilft es einfach auch, hier in Deutschland schon mal Gemeinde- und Jugendarbeit gemacht zu haben. Irgendwo in einer Jugendstunde, Kinderstunde, Buben-Jungschar, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, wenn man da schon Erfahrung gesammelt hat. Vielleicht ist der ein oder andere am Überlegen, Mensch, ich möchte gern rausgehen. Vielleicht ist es auch erst 2011 dran. Dann nütze jetzt die Chance und mach noch was in deiner Gemeinde. Sammle Erfahrung. Das wird dir auch vor Ort einfach helfen, wenn dann mal die Anfrage kommt nach einer Andacht oder nach einem Impuls, nach einem Zeugnis, wenn man sagen kann, Mensch, ich habe da schon mal was gemacht. Ich war schon mal aktiv in meiner Gemeinde. Sprache ist natürlich auch ein Thema, das in einem interkulturellen Umfeld auf einen zukommen wird. Englisch, Französisch, Spanisch. Auch da jetzt schon den Hinweis drauf, tu jetzt schon was für die Sprache. Du weißt vielleicht schon, hast vielleicht schon eine Idee, in welche Richtung vom Kontinent her das gehen soll oder vom Land sogar. Weißt du auch, welche Sprache da gesprochen wird? Tu einfach was. Kauf dir eine Bibel in der Sprache und lese da jeden Tag drin oder besuch irgendwelche Kurse oder sonstige Literatur. Es wird dir helfen im Einsatz, wenn du da schon was gemacht hast. Und dann ehrlich wollen wir sein in dem Seminar. Und das müssen wir schon sagen. Allermeistens ist es so, dass man nicht so diesen Luxus hat, wie man den hier aus Deutschland kennt. Also 200 Käsesorten im Einkaufsladen wird es nicht geben, vielleicht 2 in den meisten Fällen. Ist auch nicht immer gewährt, dass es eine warme Dusche gibt. Auch sonstige Lebensumstände, dass man sich mal auf Spinnen einlassen muss, Kakerlaken oder sonst was. Also man sollte einfach bereit sein, auch da Verzicht zu üben, sich irgendwo auch auf einfache Verhältnisse einzulassen. Halte das im Blick. Und dann oft ist auch das so ein Thema, man kommt in ein Team oder man kommt in eine Arbeit hinein und man ist als Kurzzeiter da. Und da merkt man irgendwo auch, es ist angebracht, wenn man so eine Dienstbereitschaft mitbringt, hinzugehen und zu sagen, ich möchte Gott dienen, ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Ich bin auch mal bereit, in der Küche zu stehen oder eine einfache Tätigkeit zu machen. Es soll wirklich darum gehen, dass durch meinen Dienst, durch meine Mithilfe dort vor Ort Gott Ehre gemacht wird. Und wie gesagt, Kurzeinsatz, interkulturelles Zusammenleben, andere Menschen, andere Kulturen. Auch da sollte man bereit sein, sich auf andere Gewohnheiten einzulassen, Menschen zu begegnen, die völlig anders ticken, die was einen ganz anderen Hintergrund haben, ganz andere Werte haben. Da mal bereit zu sein, hey, ich will dich kennenlernen, ich möchte deine Kultur kennenlernen.
Ja, das war eine ganze Menge an Einblicken und Voraussetzungen für so einen Einsatz. Jetzt stellt sich immer auch noch mal die Frage um das liebe Geld. Das ist ja auch so, Kurzzeitarbeit ist ja nicht so, dass man dafür Geld bekommt, sondern man darf Geld geben. Vielleicht sagst du da einfach noch mal ein paar Takte dazu. Wie werden diese Kurzzeiteinsätze finanziert? Muss man da Millionär sein? Muss man Goldesel im Keller haben? Also sag uns da was dazu.
Also wenn man Millionär ist oder einen Goldesel hat, ist es natürlich kein Hinderungsgrund. Aber es ist auch keine Voraussetzung, um einen Einsatz zu machen. Was es heißt, hinauszugehen, einfach Kosten, die damit verbunden sind, zum Beispiel für Flüge, die anfallen, für Aufenthaltsgenehmigungen, Visa, die man braucht. Es gibt Impfungen, die man vorher holen muss. Es gibt an vielen Stellen einfach auch Kosten, die anfallen, um Unterkunft zu bekommen, um sich zu verpflegen. Das sind so Kosten, die zusammenkommen, auch für Versicherungen, wenn man die Auslandskrankenversicherungen hat. Kosten, die entstehen, die anfallen. für die Kosten sollt ihr jetzt nicht privat aufkommen müssen, sondern der Gedanke ist einfach da dahinter, dass ihr eure Gemeinde mit einbezieht in diesen Einsatz, dass ihr eure Gemeinde rechtzeitig darüber informiert, dass ihr so einen Einsatz machen möchtet und dass es dann einfach die Möglichkeit gibt, für diese Einsätze, für die Kosten, die dafür entstehen, zu spenden. Dass eure Gemeinde spendet, eure Freunde, eure Verwandte einfach diese Möglichkeit haben, dann bei dem jeweiligen Missionswerk für euch gezielt zu spenden, sodass eure Einsatzkosten durch die Spenden abgedeckt werden und so dann auch finanziert sind. Das ist schaffbar, da gibt es einfach auch Hilfen von den Missionswerken, dass man euch Tipps gibt, wie man so einen Einsatz finanzieren kann, wie man auch Menschen ansprechen kann, wie man einen Rundbrief schreiben kann, um auf Spenden hinzuweisen. Und in den meisten Fällen machen wir sehr gute Erfahrungen, dass dann auch die Einsätze tatsächlich nachher durch die Spenden abgedeckt sind.
Und das liebe Geld sollte auch wirklich kein Grund sein, so einen Einsatz nicht zu machen. Denn oftmals staunt man wirklich nicht schlecht oder man sagt, man staunt Bauklötze, was sich wirklich am Ende des Einsatzes tut. Man bekommt dann doch Geld vielleicht von verschiedensten Stellen, wo man es nie gedacht hätte, dass Leute einen unterstützen. Und deswegen ist auch das ein Vertrauensschritt, sich in Bewegung bringen zu lassen, zu sagen, auch wenn ich vielleicht die Finanzen im Moment noch nicht überblicke und ich auch gar nicht so recht weiß, Mensch, wie soll ich diesen Einsatz finanzieren? Gott ist treu und er belohnt auch da Vertrauen. Dankeschön, Tobias, für deine wichtigen Infos und Inputs. In einem alten Lied heißt es mal, es gibt viele Wege auf dieser Welt, doch welchen nur sollen wir gehen? Ja, ich weiß nicht, wer den alten Schlager kennt. Viele Wege. Benni, wie war es bei dir mit dieser Wegfindung? Das ist unsere Phase 3, an der wir angekommen sind. Welchen Weg? Also du hattest diesen Wunsch, irgendwie Ausland, du hast vorhin schon mal gesprochen, du hast dich dann beworben, aber um sich zu bewerben, muss man auch erstmal wissen, wo und bei welcher Organisation. Wie bist du da vorgegangen? Gib da einfach mal ein paar weitere Informationen.
Als erstes möchte ich mal gleich was mir wichtig geworden ist beim letzten Seminar, da hat nämlich jemand gesagt, man soll sich überlegen, welches Land einem am Herzen liegt. Und das war für mich damals so ein ganz wichtiger Satz, weil ich habe eigentlich nicht groß überlegt, aber für mich war plötzlich der Tschad bei mir im Hinterkopf. Einfach, weil ich den aus einem Schulprojekt kannte, mich damit auseinandergesetzt hatte. Und es dann, ja, das war für mich einfach da. Und das, ich glaube, es ist schon wichtig, sich zuerst mal so grob zu überlegen, was will ich denn ungefähr machen? Also, wo will ich hin? Was will ich machen? Will ich jetzt eher richtig missionarisch als Evangelist arbeiten? Oder will ich praktische Arbeit machen? Will ich was mit Kindern machen? Will ich was mit, ja, was es alles gibt, machen? Also, ich denke, es ist gut, sich da Gedanken zu machen, aber dann andererseits sich auch nicht auf irgendwas zu schnell festzulegen, sondern einfach offen zu bleiben. Und dann mit den Gedanken, die ich mir gemacht hatte, bin ich dann auch hier, vor allem in die Missionsausstellung, habe dort verschiedene Missionen kennengelernt und da gilt auch immer die Leute ansprechen, nicht nur schauen, sondern wirklich, da stehen überall Leute, die gern mit euch reden, einfach hingehen und da kriegt man echt Informationen und ja, das hat mir dann schon sehr geholfen. Ich habe dann verschiedene Missionen angefragt. Für mich war es dann aber die VKTM, habe ich mich da, das war auch hier auf dem Missionsstand, habe ich mich recht gut unterhalten mit dem und von daher war das für mich gleich so das, die erste, wo ich am liebsten hin will. Naja, und dann hat es schon noch bei mir 5, 6, also ich war ein Jahr vorher schon da, bevor ich dann gegangen bin, hat es bei mir schon 5, 6 Monate gedauert, bis ich mich dann wirklich beworben habe. Ich habe im Internet auch nochmal geschaut, was heißt das wirklich. Ich habe es mit meinen Eltern angesprochen, mit meiner Gemeinde angesprochen, was sagen die dazu. Und dann letztendlich habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, jetzt bewerbe ich mich. Habe dann, ja, ich denke, da gibt es bei jeder Mission einfach Ansprechpartner, wo man einfach auch hinschreiben kann. Die sagen einem auch, was sie brauchen, was sind die Voraussetzungen nochmal genau. Also da gilt wirklich sich informieren davor und mit möglichst vielen Leuten reden. Das kostet nichts, aber das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Genau. Und dann habe ich davor als Vorbereitung von meiner Mission aus noch, nachdem ich mich dann beworben hatte, ja, habe ich dann nach ein paar Monaten quasi die Zusage bekommen, dass es klappen wird. Und dann haben wir das mit der Mission zusammen die Vorbereitung weitergemacht. Also ich war noch einen Monat in Lyon, um mein Französisch ein bisschen aufzufrischen und habe dann auch das AEM-Seminar gemacht, wo ihr euch sehr darauf freuen könnt, kann ich euch schon sagen, sehr zu empfehlen. Und ja, von daher fand ich dann die Vorbereitung, wie ich dann die Mission hatte, wurde ich da auch gut durchgeführt und war nicht alleine.
Ja, da hast du jetzt eine ganze Menge schon mit reingebracht für diese Wegfindung. Was ganz wichtig ist, nutzt diesen Tag heute hier, wirklich. Da draußen ist eine große Missionsausstellung, viele Missionswerke sind da. Und das sind alles liebe, nette Menschen, die gerne mit euch reden und quatschen. Von daher quatscht sie an oder sie quatschen euch an, je nachdem, wer schneller ist. nutzt es wirklich, werdet eure Fragen los. Ein nächster Schritt wird immer auch sein, prinzipiell, man muss die Werke dann auch meistens schriftlich anfragen oder sich dann auch schriftlich bewerben. Dann gibt es meistens diesen Bewerbungsprozess, der sieht bei verschiedensten Werken eben auch ein bisschen anders aus. Es gibt in der Regel immer auch ein Bewerbungsgespräch, ein Kennenlerngespräch mit den entsprechenden Leuten. Dann entscheidet sich irgendwann die Mission dafür oder dagegen. Ihr müsst auch bedenken, der Kurzzeitmitarbeiterbedarf ist meistens auch begrenzt in den Auslands, in den Einsatzländern, und die Anfragen, die die Missionsorganisationen haben, sind meistens im Überschuss da. Von daher auch gleich die Empfehlung, wenn ihr daran denkt, so einen Einsatz zu machen, ihr solltet fast ein Jahr lang vorher euch melden. Das soll so als Grundregel vielleicht gelten. Es gibt sicher jetzt auch, wenn ihr euch unten umguckt, noch freie Plätze, auch für dieses Jahr noch. Aber in der Regel ist es so, die Plätze sind relativ schnell vergeben. Von daher, wenn euch das auf dem Herzen liegt und ihr denkt, das ist dran, nehmt das bitte so für euch mit. Ab vielleicht, wenn das für 2011 dran sein sollte, bedenkt, August, September könnte eine gute Zeit sein, sich da bei der entsprechenden Missionsorganisation auch zu melden. Ja, wir möchten euch auch noch die Informationen geben. Wir haben hier einfach mal verschiedene Leute hier euch gleich mal auf die Wand hier geworfen, damit ihr seht, wen wir da auch haben. Den Tobias Köhler habt ihr vorne schon gesehen, Coworkers, die Guna mit der Ute Arnold. Dann haben wir Deutsch-Indianer-Pioniermission, die Heidi Carr, Pia Möbusball von UMG, Gottfried Holland von der GBM, der Heino Weidmann, DMG, Conny Ballheimer von OM, von den Lieben Zellern ist es Martin Kocher und meine Frau und ich und Michael Wimmer von der Vereinigten Kamerun- und Tschad-Mission. Also das soll mal einfach, dass ihr die Leute, die hübschen Menschen schon mal gesehen habt, die euch dann vielleicht am Stand oder auch am Ende dieser Veranstaltung, am Ende dieses Seminars noch zur Verfügung stehen. Sie sind da für euch, von daher nutzt wirklich das. Du hast es schon angesprochen, Benjamin, es gibt wirklich auch ein breites Einsatzmarktprogramm, so möchte ich das mal ausdrücken. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Einsatztypen. Du hast auch angesprochen, man sollte sich im Vorfeld vielleicht nicht so sehr festlegen, aber es ist auch gut, wenn man schon auch eine gewisse Vorstellung hat. Also es gibt wirklich Einsatztypen, man kann als Lernhelfer ins Einsatzland gehen. Man hilft einer Missionarsfamilie beispielsweise. Oder man kann als Bauhelfer rausgehen. Man hilft bei sozialen, bei diakonischen, bei pädagogischen oder missionarischen Projekten mit. Man kann als Einzelner herausgehen. Man kann als Gruppe oder Team den Einsatz machen. Für viele Männer besteht die Möglichkeit, diesen Einsatz auch als freiwilliges soziales Jahr zu machen, als ein FSJ. Auch für die Frauen. Aber für die Männer ist es der klassische Wehrdienstersatz, was dann sprich also auch vom deutschen Staat mitfinanziert wird. An der Stelle verweisen wir auch auf die AEM, die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen. Die ist so der Dachträger auch für diese FSJ-Sachen. Die haben unten auch einen Stand. Ihr kriegt am Ende dieses Seminars auch noch ein kleines Übersichtsblatt, wo ihr sämtliche Informationen und konkrete Informationen über verschiedene Einsatzländer erfahrt. Ich sehe auch hier im Publikum manche Leute im besten Alter, das heißt also nicht unbedingt die Abiturienten, sondern auch Leute, die älter sind. Es gibt auch Organisationen, die bieten Einsätze ab 50 plus an. Das soll auch mal gesagt sein, Kurzzeiteinsätze sind nicht nur was für junge Hupfer, sondern eben auch für Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen und die sich gerne auch einsetzen und die sich's möglich machen können, eben auch zu unterstützen, Zeit, Geld und Herzblut für die Sache Gottes einfließen zu lassen. So viel vielleicht jetzt mal an dieser Stelle. Und nun kommen wir zur heißen Phase, die Bewegt-Phase. Jetzt wollen wir wirklich hören, was ging bei euch, was geht bei verschiedenen Kurzzeitlern. Benni, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was. Was hast du in dem Jahr da gemacht? Du hast ja schon ganz verheißungsvoll hier immer wieder mal angedeutet, wie die Vorbereitung schon war. Und was du gemacht hast, sag uns dazu was.
Also wie gesagt, ich war in Tschad, in Abeche. Das ist eine muslimische Stadt ganz im Osten. Und ich war dort in einem Waisenhaus eingesetzt. Waisenhaus jetzt nicht im klassischen Sinn, sondern wir betreuen 100 Kinder ambulant. Das heißt, die kommen zu uns und kriegen da Milch und Kleidung und was sie brauchen. Und ich war dort eben vormittags in der Verwaltung. Das war so eine Sache, wo ich davor eigentlich nicht so als präferiertes Ding hatte zu tun. Aber das hat sich so ergeben und es war eigentlich auch echt nicht schlecht. Es war interessant und wenn man sowas macht, dann ist es vor allem wichtig, den Blick dafür zu behalten, wofür man es macht. Und das war für mich, wenn ich dann wieder gesehen habe, die weißen Kinder, die wir durchkriegen, oder auch die Frühlinge, die dann bei uns auf der Station waren und die ganzen Sachen, die man bewirken kann, das war schon immer eine gute Motivation. Genau, da das war auch, ich durfte immer mal ab und zu mir die Babys ausleihen. Die freuen sich immer, wenn jemand da ist, der sich um sie kümmert. Und das war auf jeden Fall auch viel wert. Meine Hauptarbeit neben der Verwaltung war dann die Jugendarbeit. Und Jugendarbeit heißt, wir haben im Tschad in der Stadt auch einen Jungsclub gehabt. Das ist sowas wie Jungscha. Und wie ihr seht, da sind ein bisschen mehr Kinder wie bei uns, nämlich so 80. Aber wenn es hochkommt, waren es auch mal 160 Jungs. Und das war relativ herausfordernd, weil wir da oft zum Beispiel auch noch zu zweit waren mit 160 Jungs. Das war dann natürlich nicht immer nur leicht. Und ja, ich möchte mal eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe zwar relativ am Anfang von meinem Einsatz, und da wollte ich endlich mal was von meinem Glauben weitererzählen, endlich mal jemand was in Jesus sagen. Habe natürlich gebetet, Herr, schenk mir doch morgen einfach eine Möglichkeit. Und mit jemandem, der gut Französisch kommt, war noch die Voraussetzung, weil Arabisch konnte ich dann nicht so gut. Und naja, das ist gefährlich mit so konkreten Gebeten, die gehen nämlich ziemlich oft in Erfüllung. Und so war es dann natürlich auch am nächsten Tag. Und ich war da ganz motiviert, erzählte ihm, ja, Jesus liebt dich. Und war dann noch nicht so erfahren in Missionssachen und habe dann natürlich auch gleich eingestreut bei den Muslimen, dass Jesus Gottes Sohn ist und so weiter. Ja, und irgendwann fanden die das auch nicht mehr so lustig. Und plötzlich standen dann so 20 Jungs um mich rum und haben jetzt gesagt, so, jetzt geh heim, du hast hier nichts verloren. Wir sind hier ein muslimisches Land. Als Christ, warum kommst du hierher? Geh sofort nach Hause. Und das war für mich schon so einer von den ersten richtigen Tiefpunkten. Ich will hinkommen, will den Leuten eigentlich was Gutes tun, ihnen helfen, voll motiviert, was weiterzugeben. Und dann kriegt man so ein Feedback. Es gab auch viele positive Momente, vor allem dann später, wie ich mehr Arabisch konnte und wirklich viel mit ihnen reden konnte, auch Geschichten erzählen konnte. Das waren echt sehr gute Sachen. Ich habe auch in der Bibliothek mitgearbeitet und da fand ich, das war eigentlich das Beste mein Einsatz, dass ich wirklich da den Kontakt zu den Leuten hatte. Ich habe wirklich Freunde gefunden dort. Ich habe wirklich Leute kennengelernt. Hier seht ihr ein paar, mit denen ich einfach auch reden konnte, die in meinem Alter waren, die oft Moslems waren, wo man über den Glauben auch ganz schnell geredet hat. Es ist da einfach, war einfach ganz normal, überhaupt nicht aufgesetzt. Und wo ich einfach auch gemerkt habe, obwohl die eine ganz andere Kultur haben, eine ganz andere Religion, ganz anderen Hintergrund, trotz allem kann man mit denen befreundet sein und kann mit denen einfach Kontakt haben. Und das möchte ich jedem von euch so empfehlen, wenn ihr das macht, versucht wirklich Freunde zu finden und Leute dort kennenzulernen. Ich hatte auch noch einen Alphabetisierungskurs und war auch öfter im Gefängnis dabei, was auch immer echt cool war. Ja, und ich hatte eigentlich relativ viel Freiheit, was ich dann letztendlich mache. Geistlich möchte ich noch kurz dazu sagen, dass es nicht immer nur leicht war, sondern oft auch schwere Momente gab, auch Momente gab, wo ich vor allem gedacht habe, ich bin eigentlich total ungeeignet, kann das nicht und was will denn Gott von mir hier? Und da ist mir einfach wichtig geworden, in der Bibel steht mal, wir sind irdene Gefäße, das heißt, wir sind für Gott einfach nur eigentlich total unnütze Gefäße und ja, Gott will uns trotzdem benutzen. Und er sagt, dass seine Gnade genau in uns mächtig ist, seine Kraft ist genau in uns mächtig, wenn wir schwach sind. Und das ist sowas, wo ich auf jeden Fall da geistlich gelernt habe, wo mir ganz wichtig geworden ist. Es kommt einfach nicht auf uns an, sondern Gott will durch uns wirken. Und darauf müssen wir uns nur einlassen.
Mich würde noch interessieren, warst du da jetzt ganz alleine? Das sah so aus, wie wenn du da hier One-Man-Show betrieben hast. Oder in welchem Gefüge warst du da? Sag da mal was dazu.
Es sieht hier unser Team. Und wir hatten auch noch tschadische Missionare dabei. Wir waren zwischen 5 und 7 Leute im Team. Team ist was echt Schönes, aber auch echt was, wo man was investieren muss, wo nicht von alleine läuft. Aber es ist auch was sehr Schönes. Jetzt habe ich die Leute wieder getroffen aus dem Chat heute hier. Das ist echt super, wenn die Leute nach einem Jahr wieder sieht. Aber trotz allem war es bei mir schon auch so, dass ich in vielen Sachen selber auch Verantwortung übernehmen musste. Vor allem Bibliothek und so war ich dann oft als einziger Weiser dort und habe dann die Verantwortung getragen. Was aber ja auch in Ordnung war.
Toll. Ja, du hast jetzt auch eine Sache angesprochen, da mit deinem Erlebnis, fand ich jetzt auch sehr interessant. Da so eine Aussage, ja, Jesus liebt dich im muslimischen Umfeld und so. Das ist natürlich auch was im letzten Jahr auch sehr stark in den Medien war. Ich weiß nicht, habt ihr sich alle mitbekommen? Auch Frontal 21. Das sind natürlich schon heiße Dinge, die da auch auf den ganzen Kurzzeitmitarbeiterbereich rüberschwappen und die ganze Arbeit natürlich ein Stück weit auch in Frage stellen. Wir möchten vielleicht auch an der Stelle auch dazu sagen, Uns liegt auch als Missionsorganisation sehr viel daran, dass wir auch die Leute, auch die Teilnehmer entsprechend vorbereiten, auch auf die Kultur sensibilisieren. Wir wollen keine Elefanten im Porzellanladen sein, die natürlich da in ein Land strömen und dann mal alle Leute mal kräftig den Kopf schütteln und ihnen mit den biblischen Wahrheiten einfach mal so um die Ohren schlagen. Klar, wir haben ein Anliegen, wir wollen den Menschen Gottes Liebe weitergeben, aber wir möchten auf alle Fälle nicht in die Ecke der fundamentalistischen Islamisten gestellt werden. Das sollte man sich einfach auch nochmal klar bewusst machen. Und man sollte sich auch klar bewusst machen, je nachdem, wo man dann auch hingeht, es kann auch sein, dass mein missionarischer Eifer, so wie ich ihn kenne und wie ich ihn vielleicht in Deutschland leben kann, in einem anderen Land so gar nicht gelebt werden darf oder sollte. Und es braucht einfach mal viel mehr Beziehungsarbeit, um dann vielleicht einfach das Evangelium anbringen zu können, wie statt sich auf die Straße zu stellen und mal ein paar Jesuslieder zu singen und Bibeln zu verteilen. Ja? Also das sollte vielleicht an der Stelle mal auch mit eingebracht werden. Nun machen wir weiter. Maren Kress steht auf der Liste. Du warst in Ecuador mit der Liebenzeller Mission im Rahmen des Impact-Programms. 10 Monate missionarischer Teameinsatz. Ja, wir hatten das Vergnügen, einen Monat miteinander zusammen zu sein. Von daher, dich kenne ich besser. Also, schieß mal los. Was hast du uns zu sagen, zu berichten, zu erzählen? Was liegt auf deinem Herzen?
Genau, also ich war in diesem kleinen, schönen südamerikanischen Land direkt am Äquator. Ich war dort 10 Monate. Und wie schon gesagt, ich war mit Impact, mit der Liebenzeller Mission. Und Impact, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt, ist ein missionarischer Teameinsatz mit einem begleitenden Jüngerschaftsprogramm. Das heißt, es ist so zweigleisig. Man kann was für die anderen tun und dort helfen und praktisch mit anpacken. Man kriegt aber auch selber was für sein eigenes geistliches Leben mit. Und genau, der erste Teil, jetzt bräuchte ich das erste Bild, genau, war unser Team. Also ich war, wie gesagt, nicht alleine dort. Wir waren zu 6 und wir haben immer wieder wir hatten sehr vielfältige Aufgaben. Also eine seht ihr zum Beispiel hier. Ecuador ist ein wunderschönes Land, unter anderem eben auch mit Urwald. Und wir haben immer mal wieder eine Woche dort gelebt und praktisch mitgeholfen. Das heißt, wir haben teilweise gekocht für amerikanische Teams, die dort waren und mitgeholfen haben. Oder wir haben auch praktisch selber mit angepackt, was sehr, sehr abenteuerlich teilweise war und spannend. Genau. Dann seht ihr hier unser Team und ein paar von unseren ecuadorianischen Freunden. Das war das, was für mich sehr, sehr prägend war. Die Beziehungen, die über den Einsatz hinaus noch andauern und die zu den Menschen dort in der Kultur entstanden sind. Genau, also das Motto von Impact ist ja zusammen leben, zusammen dienen und zusammen lernen. Und zusammen leben eben nicht nur in dem Team, mit dem ich dort war, sondern auch mit den Leuten in der Kultur. Und das ist in einer Kultur, die in vielem sehr, sehr viel anders ist als die deutsche, andere Prioritäten setzt. Und genau, da die Menschen, die einfach so herzlich sind und so liebenswürdig kennenzulernen und Freundschaften und tiefere Beziehungen zu ihnen zu haben, das war was ganz, ganz Besonderes für mich, dass da sowas entstanden ist, genau. Das war jetzt mein Team, mit dem ich dort war. Es ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen, wenn man mit 5 völlig fremden Menschen in ein Team gesteckt wird, in einem fremden Land und dann genau dort ist und sich kennenlernen muss am Anfang noch. Und es ist nicht immer ganz einfach, wenn 6 völlig unterschiedliche Charaktere auf einem Haufen sitzen. Aber ich bin da wirklich Gott sehr, sehr dankbar für das Wunder, das er getan hat, weil aus 6 völlig unterschiedlichen Menschen eben ein Team zu machen, da braucht es schon einiges. Und wie schon der Benny gesagt hat, muss man auch selber viel rein investieren, kriegt aber auch sehr, sehr viel zurück. Und ich bin wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der dabei war. Und genau, wir haben zu unseren festen Aufgaben haben auch Kinder- und Jugendkreise gehört. Das heißt, wir haben dort die Gemeinden vor Ort unterstützt. Wir hatten jeder 3 Kids- und Jugendkreise, in denen wir mitgeholfen haben. Und ich war zum Beispiel jetzt hier unter den Quechua-Indianern mit tätig. Ecuador ist völlig anders, auch in der Hinsicht der Transportmittel. Das heißt, es ist völlig normal, dass über 30 Leute in einem Pickup transportiert werden, was auch manchmal sehr abenteuerlich ist. Vor allem mit so vielen quirligen Kindern, die eigentlich am liebsten immer raus und runter hüpfen wollen. Was sonst noch zu unseren Aufgaben gehört hat, war eben sonntags dann in den Gemeinden mitzuhelfen, sei es mit Anspielen oder mit musikalischer Gestaltung. Wir haben einen Kinderchor gemacht und einen Deutschkurs. Wir haben mit amerikanischen Ärzteteams zusammengearbeitet und für sie übersetzt. Haben auch evangelistische Veranstaltungen gehabt, wie zum Beispiel einen Jugendabend mal zu gestalten. Haben aber auch einfach mal Missionarskinder gehütet und sie sogar unterrichten dürfen. Und genau, also unser Aufgabenfeld war sehr, sehr vielfältig. Was wir auch gemacht haben, war eben dieses gemeinsame Lernen, habe ich vorher schon mal angesprochen, auch im Rahmen von diesem Begleitprogramm, Jüngerschaftsprogramm. Das sah so aus, dass wir von Impact ein Programm hatten und eben auch vor Ort, das war das Geniale, wir konnten in einer, da gab es so eine Art Laienbibelschule in der Kirche vor Ort, wo wir eben ein Jahr mitstudieren konnten und in unterschiedlichen Fächern dann unterrichtet wurden und mit den Ecuadorianern zusammen sein konnten und da natürlich auch andere Horizonte sich geöffnet haben für Gott oder für andere Dinge, die in Ecuador wichtig sind. Genau.
Was war für dich die größte Herausforderung im Einsatz, abgesehen vom Team?
Also für mich war es im Team schon sehr herausfordernd, aber was für mich noch sehr herausfordernd war, war, dass ich vorher, bevor ich in den Einsatz gegangen bin, einige ungeklärte Sachen noch hatte, die dann mir in Ecuador ganz besonders bewusst wurden, vielleicht auch wegen dem Abstand, weil ich einfach mal so weit weg war von allem. Und ich dann in der Herausforderung stand, wie soll es jetzt weitergehen, was soll ich tun, was ist die richtige Entscheidung. Und ich da wirklich darauf angewiesen war, total Gott zu vertrauen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und es sind einige Dinge, die wirklich nicht richtig gelaufen sind und wo ich jetzt sehe, dass es falsch war, was ich eigentlich vorher schon wusste, mir nur nicht eingestanden habe. Und das dann anzugehen und auch zu klären, das war für mich persönlich eine große Herausforderung.
Dankeschön für deinen Einblick und auch das ehrliche Berichten. Auch das ist eine Beobachtung, eine Erfahrung von vielen Kurzzeitern im Einsatz. Ja, so manches poppt dann da auch nochmal hoch, wenn man mal weg ist, fernab von Mama und Papa, fernab in einer fremden Kultur. Da fühlt man sich wie ein kleines Baby am Anfang. Man kann nicht richtig reden, nicht richtig sprechen, man weiß nicht, wie man miteinander umgehen soll. Und sich dann einfach da einzufinden und dann kommt nochmal so die Vergangenheit meistens auch hoch. Und eben wenn es Dinge gibt und gut ist es, wenn das Ganze dann auch gut aufgearbeitet werden kann und du sagen kannst, ja, das war gut, dass die Dinge auch so geworden sind, wie sie geworden sind. Danke, Maren. Jetzt machen wir einen Sprung von, Dankeschön, ja, ihr könnt klatschen. Von Lateinamerika geht's nach Asien, Konnichiwa, Japan und Janina Kopp. Du warst mit der UMG dort. Es steht bei dir Vorbereitung, Missionsatz für Gemeinde, Kontakte knüpfen. Sag uns, was hast du gemacht in Japan?
Ja, also für mich war es schon das zweite Mal, dass ich in Japan war. Ich war zum ersten Mal auch mit der UMG für 5 Wochen in Japan. Das war schon vor 5 Jahren gewesen. Da habe ich mehr so, war ich in einer Gemeinde in Nordjapan und habe da einfach den Leuten unter die Arme gegriffen, wo es nur ging, so mit Renovieren, Kinderunterrichten, alles Mögliche, was da gerade so anfiel. Und jetzt beim zweiten Mal war es so, dass mich jemand aus der Gemeinde angesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte, einen Teameinsatz zu leiten. Und zwar gibt es bei uns ein Jüngerschaftsprogramm für 6 Monate und die gehen am Schluss einfach gemeinsam auf einen Missionseinsatz. Und und hat mich einfach gefragt, weil er wusste, dass ja mir so gut in Japan gefallen hat, dass es mir wirklich am Herzen liegt, ob ich mir das vorstellen könnte, so einen Einsatz zu leiten. Und letztes Jahr war es dann so, dass ich da meine Bachelorarbeit gerade geschrieben habe, als die Sommerferien waren und diese Einsatzzeit dann gewesen wäre. Und dann konnte ich das nicht direkt machen und habe dann aber gesagt, okay, ich habe das sehr stark auf dem Herzen einfach und ich möchte den Einsatz schon mal so vorbereiten. Und bin dann halt hingegangen, um verschiedene Gemeinden kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen vor Ort, einfach um mich da schon mal so ein bisschen zu akklimatisieren sozusagen und ja, einfach zu schauen, was man machen kann vor Ort. Das waren so die Aufgaben.
Wenn du uns noch mal kurz einen kulturellen Highlight liefern könntest, was ist so für dich jetzt auch in Japan? Man, deutsche Kultur, asiatische Kultur unterscheiden sich. Ich bin auch mit einer Asiatin verheiratet, von daher.
Ja, also Japan ist schon sehr anders. Wie jetzt das, was man so aus Deutschland gewöhnt ist, natürlich ganz klar. Mir ging es sehr oft so, gerade auch bei meinem ersten Einsatz vor allem. Also man fühlt sich oft einfach wie du vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hast, man fühlt sich wie ein Baby, wenn man da ankommt, weil man kommt hin und man hat so viele verschiedene Eindrücke und Einflüsse. Man hört eine Sprache, die man noch nie gehört hat. Und man ist abends immer fix und fertig, obwohl man gar nichts gemacht hat. Man kennt das Essen nicht, man kann nicht mal beschreiben, was da drin ist mit Worten, die es in der eigenen Sprache gibt. Aber trotzdem, was mich ganz arg bewegt hat, ist diese Zusammengehörigkeit, die man einfach fühlt, auch mit den Christen vor Ort. Also, dass man wirklich spürt, die Familie Gottes, die geht über meine Gemeinde hinaus und über mein Land sogar hinaus, sogar über meine Kultur hinaus. Die geht über die ganze Welt. Und ich bin da hingekommen und die Leute haben mich behandelt wie ihre Tochter oder wie, ja, einfach, ja, das war einfach wunderbar, zu sehen, dass man da so herzlich aufgenommen wird und einfach zu Hause ist in einem ganz fremden Teil der Welt.
Wie schmeckt dir Sushi?
Sehr gut.
Okay, prima. Dankeschön fürs Erzählen. Nun bitte ich den Jürgen Wups nach vorne. Bei dir steht 2 Jahre, wow, 2 ganze Jahre mit Diguna im Kongo. Evangelisation, Radioarbeit, technische Hilfeleistung. Wie war es bei dir, Jürgen?
Bei mir war es gut, danke. Genau, ich durfte mit Diguna 2 Jahre in Ostafrika sein, im Kongo. Wer Diguna nicht kennt, kann ich vielleicht schon sagen, Diguna macht, das heißt die gute Nachricht für Afrika und arbeitet hauptsächlich im Ostkongo und wir verstehen uns als praktisches Scharnier unterhalb der Kirche in Ostafrika. Und unsere Aufgabe war, also wir kamen als ein kleines Team zu dritt am Anfang für ein Projekt eigentlich nur, im Kongo war bis 2005 Krieg, um die Missionarshäuser zu renovieren und so eben vor Ort einfach tätig zu sein. Und nachdem so die Anfangsrenovationsarbeiten erledigt waren, ging es langsam los mit einer meiner Hauptaufgaben mit Turmarbeiten. Also wir haben für christliche Radiosender am Anfang einen Turm und dann hat es geklappt und dann wurden daraus halt Türme, haben wir mehrere Türme gebaut und das war wirklich eine große Herausforderung für mich, aber auch wirklich eine spaßige Sache, weil ich habe in Deutschland Schlosser gelernt damals, das war jetzt nie mein Traumberuf, aber hat man halt so gelernt. Und für mich konnte ich es dann immer nicht mehr vorstellen, Deutschland Schlosser. Und im Ausland war es interessant, dass ich es auf einmal wieder brauchen konnte. Also da hat Gott schon am Anfang die Wege geleitet, ohne dass ich das irgendwie so realisiert hatte. Und das war wirklich eine tolle, aber auch herausfordernde Arbeit. Also haben wir insgesamt dann 7 Stück gebaut und es war echt eine super Erfahrung. Genau. Und auf dem nächsten Bild sieht man auch, wir haben viel Praktisches gemacht. Hier schleppt man so einen Dachbinder mit einigen Kongolesen. Und das war für mich schon herausfordernd, erstmal in einer anderen Kultur und dann aber auch mit der anderen Sprache zurechtzukommen, weil ich bin eigentlich nie so der Lerntyp gewesen. Und dort spricht man also Kiswahili und dann muss ich Swahili lernen. Und in der Vorbereitungszeit in Deutschland war ich mit der Schlechteste. Und dann dachte ich, oh je, wie soll das werden, damit Swahili? Und da spricht man Französisch, aber ich spreche kein Französisch irgendwie. Und es war dann schon echt herausfordernd. Dann habe ich gebetet. Ich meine, Gott kann da alles machen. Auf einmal hat es geklappt mit der Sprache. Und es war für mich echt eine super Ermutigung, da weiterzumachen. Und ja, ich meine, lernen musste ich trotzdem noch, die Sprache, aber doch, das war echt wirklich toll und auch interessant, da die andere Kultur zu sehen, genau. Dann neben den praktischen Arbeiten war eine Hauptaufgabe auch von Diguna, aber auch von uns im Kongo, im Campaigns, also Evangelisation, zu fahren mit der Kirche. Das sieht so aus, dass wir dann eben einen Unimog haben und dann eben die Pastoren hinten drauf schmeißen und dann eben durch den Busch fahren und versuchen, die Dörfer zu erreichen. Wir machen eigentlich nicht viel, außer fahren und abends Film zeigen und die ganze evangelistische Arbeit machen eigentlich die lokalen Pastoren. Also wir versuchen die ja darin einfach zu unterstützen, dass die genau rauskommen, in den Busch kommen. Und das war also echt auch eine super Zeit. Also hier sieht man die Straßen im Kongo in der Regenzeit und die sehen aber sonst auch nicht viel besser aus. Und das ist also schon eine spannende Sache gewesen. Und für mich auch mit die beeindruckendste Zeit, wenn man echt so sieht, wenn man da so einfach ein bisschen was macht, was man da alles bewegen kann. Und das war also echt, ja, stark. Genau hier sieht man, da waren wir noch bei den Pygmäen. Das sind ein großer Stamm eigentlich im Kongo. Man sagt, die kleinsten Menschen der Erde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und es war also wirklich beeindruckend, zu denen zu kommen, zu sehen, wie die sich für Jesus entscheiden. Ich meine, da kommen viele, wenn man über Jesus redet. Das ist hier in Deutschland oder manchen anderen Ländern ja manchmal ein bisschen anders. Und genau so haben wir die versucht zu erreichen und es sind viele Leute gekommen. Ich weiß nicht, was passiert ist, wird man später im Himmel sehen, was da wirklich draus geworden ist. Und für mich war es eine extrem gute Erfahrung, die 2 Jahre, einfach zu sehen, oder in erster Linie meine Beziehung zu Gott hat sich vertieft und ich habe ich meine, es gab schon viel Einsamkeit auch und auch Enttäuschungen und so Sachen. Und dann zu sehen, wie Gott einen da durchträgt. Ich weiß nicht, ob ich das so in Deutschland erfahren hätte. Das kann man jetzt schwer nachprüfen. Aber das war schon eine Zeit, die ich so nicht missen will. Und was ich auch noch sagen will, also genau bei den... Wir waren in Kisangani, in einer Millionenstadt. Also für die letzten 4 Monate haben nur Evangelisation gemacht. Also wir waren in der Stadt und sind dann in die kleine Buschgebiete gefahren. Und für mich war es extrem, ein Geschenk zu sehen, wie die Leute das annehmen, wenn man kommt so als Kurzarbeiter oder als Kurzzeitmissionar. Also wir waren da eigentlich 5 Hansele mitten im Busch. Und dann zu sehen, echt wie dankbar die sind, wie ermutigt die im Glauben sind. Da denke ich, wow, ich mache eigentlich gar nicht viel. Okay, man gibt hier schon Sachen auf, aber ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass man da der... Ich weiß nicht, ja. Und das war für mich extrem gut zu sehen, wie die Leute dankbar sind, wenn man einfach kommt. Genau.
War das von dir her schon von vornherein klar, dass du 2 Jahre machst, oder?
Okay, ich wollte erst 1 Jahr machen, aber dann habe ich auch mit Leuten gesprochen, die eben schon für 1 Jahr weg waren. Die sagen dann, Menschen, ja, geht so schnell rum, da ist man gerade da und muss wieder gehen. So, und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich 2. Ja.
Und wieso nicht 4? Nein. Ja, auch das kann Kurzzeiteinsatz bedeuten. Aus 1 Jahr werden 2 oder aus ein paar Monaten werden mehr. Prinzipiell ist es auch gut, diese Offenheit mitzubringen. Vielleicht, ja, oftmals ist es auch so, dass der Kurzzeiteinsatz das Sprungbrett ist, auch vielleicht für die hauptamtliche Karriere. Auch das ist manchmal so ein Nebeneffekt, dass Gott da auch ruft. Und auch in dieser Offenheit rauszugehen, ist auch eine gute Empfehlung. Dankeschön, lieber Jürgen. Jetzt kommt Jonas Heberle. Er hat Bibeln verbreitet, 1 Jahr lang in Nepal. Wie ging es dir damit? Mittendrin und voll dabei, ha?
Ja, mittendrin und voll dabei. Ich finde, also das Thema passt voll auf meinen Einsatz, würde ich sagen. Ich war in Nepal 1 Jahr lang mit OM und habe dort wirklich eine sehr, sehr gute Zeit erlebt. Und habe eigentlich hauptsächlich in Kathmandu gelebt, in der Hauptstadt. Habe aber, also eigentlich der größte Teil von meinem Dienst dort war Bibelverbreitung in den ganzen kleinen Bergdörfern in Nepal. Und genau, sieht man zum Beispiel hier, also Nepal, vielleicht für die, wo es kennen, das ist voll berühmt für das Himalaya einfach, weil das fast das ganze Land nur aus Gebirge besteht und wunderschönes Land einfach ist. Und für mich eine sehr coole Möglichkeit gewesen, da einfach wirklich so ein Trekking-Ministry, hieß es bei uns, einfach Trekkingtouren zu machen durch das Himalaya und dabei einfach nur die Natur zu sehen, einfach nur Gottes Schönheit dazu zu sehen und bestaunen und da einfach mittendrin zu sein. Das hat mich voll begeistert an dem ganzen Einsatz. Genau, ganz viele Reisfelder und so gab es da. Was ich auch für mich, bevor ich den Einsatz gemacht habe, überlegt habe, was für mich die Auslandserfahrung, was für mich wichtig war, einfach Armut zu sehen auch in der Welt. Wir sind hier in Deutschland und haben sehr viele Sachen, sehr viel Luxus. Und das war auch was mich begeistert an dem Einsatz, dass ich ein Stück weit wirklich sehen konnte, wie Menschen so einfach leben auf der Welt. Und zum Teil in den Bergdörfern in Nepal, die meisten eigentlich so Selbstversorger sind. Sie ihr eigenes Reisfeld haben, ihre eigene Kuh haben, ihr eigenes Huhn haben. Das war es dann aber auch schon. Und wirklich unter den einfachsten Bedingungen einfach leben. Aber zum Teil wirklich so eine Freude drin haben oder so glücklich sind, sag ich mal. Das hat mich auch begeistert, das zu sehen und das zu erfahren. Genau, und dann, was wir dort gemacht haben in den Dörfern, das war hier, habe ich mitgebracht, Neues Testament auf Nepali. Das haben wir einfach verbreitet und hatten viele Bücher dabei, wo wir einfach zu den einzelnen Menschen hingegangen sind, ganz einfach tagsüber gelaufen sind und ganz vielen Menschen begegnet sind auf dem Weg. Und ihnen einfach gefragt haben, hey, ob sie Interesse haben an Jesus und was über Jesus zu erfahren. Und wirklich viele in Nepal zurzeit so offen sind und so dankbar sind, wenn sie ein Buch bekommen dürfen, wenn sie ein Buch lesen dürfen über Jesus. Und es eine geniale Möglichkeit war. Und das einfach dazulassen. Zum Teil ist wirklich mir passiert, dass ich Menschen getroffen habe in den verlassenen Dörfern, wo fast keine Zivilisation mehr war und die meisten Menschen zum ersten Mal einen Ausländer gesehen haben und noch nie was von Coca-Cola oder sonst irgendwas gehört haben. Aber wirklich habe ich Menschen getroffen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und ich habe so gefragt, wie, noch nie was von Jesus gehört? Ja, Jesus, keine Ahnung. Ich so, das ist voll wichtig. Nimm das Buch, lese das Buch. Und das, ich hoffe, es verändert dein Leben. Und das fand ich wirklich eine geniale Erfahrung für mich, Menschen eine Bibel zu geben, in die Hand zu drücken, die davor noch nie was gehört haben von Jesus. Fand ich genial. Und noch ein Bild zurück, sorry, ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Und zwar, neben der Bibelverbreitung in den Dörfern sind wir auch in die ganzen Schulen gegangen, wo auf dem Weg lagen. Und das war jetzt so eine Schule, die haben da alle so tolle Schuluniformen. Sind auch sehr einfach eigentlich, die ganzen Bergschulen. Oder sind in den Bergdörfern die Schulen. Und wir haben da, sind einfach hingekommen, sehr kurzfristig immer mit den Schulleitern geredet und mit den Lehrern und gefragt, ob wir geschwind ein Programm machen dürfen, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und es ging meistens klar, die haben die ganze Schule zusammengetrommelt auf dem Pausenhof, so wie hier. Und dann ging's los, wir waren zu zweit oder zu dritt meistens unterwegs im kleinen Team und haben dann ein bisschen über unser Land erzählt, ein bisschen über Deutschland erzählt, aber dann immer ein Drama gezeigt, also ein Anspiel gezeigt und danach das Evangelium erklärt. Die Herausforderung dabei, alles auf Nepalesisch. Das heißt, in Nepal, die sprechen eine andere Sprache und die haben wir auch gelernt am Anfang und das ging wirklich und das fand ich auch voll krass zu sehen, weil davor hatte ich wirklich Angst davor, so eine komplett neue Sprache zu lernen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es echt möglich ist. Genau. Und ja, eine andere Sache, was wir gemacht haben in den Bergdörfern, waren abends, dass wir so einen Jesusfilm meistens dabei hatten, so einen kleinen tragbaren DVD-Player, was die ganzen Nepalesen, die da vorne nie irgendwie was von Strom gehört haben oder so, natürlich auch fasziniert haben, zum ersten Mal in ihrem Leben so einen Film zu sehen. Und es war wirklich eine coole Möglichkeit, Menschen zu erreichen, gerade in ihrer Sprache den Jesusfilm zu zeigen und wirklich so komplett ihnen das Evangelium zu bringen und sie damit, ja, damit zu erreichen. Das fand ich geniale Möglichkeit. Und viele, wo wirklich sich das angeschaut haben, voll berührt waren danach und man dadurch wirklich super Erfahrungen oder super Erlebnisse hatte. Ja, also das habe ich erlebt und wirklich, das Thema passt, finde ich, voll mittendrin, statt es nur dabei. Also ich habe wirklich erlebt, dass man in einem Jahr, obwohl das ein Kurzzeiteinsatz ist und jetzt nicht keine Langzeitmission ist, Langzeitmissionar irgendwie, war ich nicht, aber trotz einem Jahr und einer relativ kurzen Zeit eigentlich, man wirklich richtig vorne rangehen kann und Menschen erreichen kann mit dem Evangelium und mittendrin dabei sein kann, als Speerspitze Menschen erreichen kann, die noch nie was davor von Jesus gehört haben mit dem Evangelium. Das fand ich eine super Erfahrung.
Dankeschön. Ja. Man merkt, dein Herz ist voll und wem das Herz voll ist, dem geht der Mund dann auch über. Deswegen verabschiede ich dich schon und bitte die Patricia Gohl, ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht. Du hast jetzt, machen wir wieder eine Reise nach Südamerika, Paraguay. Wie war es bei dir? Mit der deutschen Indianer-Pioniermission warst du unterwegs.
Genau, am Anfang hatte ich erstmal nicht so viel mit den Indianern zu tun. Ich habe Missionarskinder betreut, wie es da gerade dran stand. Und die leben in Asunción, in der Hauptzentrale der DPM. Und leben da in einem eigenen Haus und gehen da in Privatschulen in Asunción. Und ich war da hauptsächlich erstmal für Waschen und Kochen und Putzen und so zuständig. Hört sich mal nicht so interessant am Anfang. Aber das hat erstmal gelangt für mich, für so 9 Teenies zu kochen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Und erstmal so ins neue Land reinkommen, das war erstmal gut. Und so nach und nach kamen dann immer mehr Aufgaben hinzu. Genau, beim ersten Bild, da sieht man noch ein paar von den Teenies. Wir haben auch so Ausflüge gemacht, da habe ich erstmal das Land kennengelernt. Und dann durfte ich auch mal raus, nächste Bild, genau, und Einkäufe machen. Und das war erstmal eine Riesenherausforderung für mich. Ich habe die Sprache nicht gekonnt, dort spricht man Spanisch hauptsächlich. Und auch so, ich musste Auto fahren und der Verkehr dort ist sehr anders als hier, sehr ungeordnet. Die Leute dort, die kaufen sich den Führerschein, anstatt dass sie das lernen. Also die fahren alle wie Sau. Und ja, Autofahren war schwierig, habe ich aber hingekriegt und ich hatte keinen Unfall. Das war auch echt Bewahrung in dem ganzen Jahr. Und so nach und nach habe ich dann auch die Sprache gelernt, musste dann verhandeln. Und man kauft dort nicht ein wie hier, sondern es gibt so verschiedene Märkte. Nur Märkte für Obst, nur Märkte für Gemüse, nur Märkte für Fleisch. Und dann muss man dorthin erstmal das Richtige finden und dann noch sagen, dass man es will. Und dann muss man noch über den Preis verhandeln. Wenn da so Ausländer hinkommen, dann ist der Preis gleich mal ums Doppelte, dreifache höher. Also das war auch Herausforderung. Und ein ganz großes Erlebnis für mich war auch, als ich dann ins Inland durfte, auf eine Missionsstation. Und dort habe ich bei einem Bibelkurs mitgeholfen und die Indianerkinder betreut. Und die haben nochmal eine andere Sprache. Die Indianersprache dort ist Guarani. die kann ich gar nicht, habe es auch fast gar nicht gelernt. Deswegen war die Kommunikation schon mal sehr schwierig. Aber mit den Indianerkindern ist es eigentlich sehr einfach. Man muss einfach freundlich zu denen sein, sie anlächeln, irgendwas mit denen spielen und schon kommen sie auf einen zu und schwirren um einen immer rum. Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und es war einfach ein ganz anderes Erlebnis für mich. Und im Inland allgemein, dort hat man kein Internet, also manchmal hat man keinen Strom, wir hatten öfters keinen Strom, manchmal kein fließend Wasser, kaltes Wasser. Und auch so war es ganz anders dort. Es war sehr einsam und ich habe dort auch viel Zeit mit mir selber und auch mit Gott verbracht und habe dort tolle Erlebnisse, tolle Erfahrungen gemacht.
Warum sollte man so einen Kurzzeiteinsatz machen? Einfach diesen Satz vervollständigen, bitte.
Also es bringt für einen selber erstmal sehr viel. Also mir hat es sehr viel gebracht in dem Jahr, einfach eine neue Kultur kennenzulernen, auch mal Armut kennenzulernen, wie schon andere gesagt hat vorhin. Und dann kommt man mit ganz anderen Eindrücken zurück und man sieht Deutschland und den Wohlstand, den man hat, ganz anders. Und für andere bringt es auch immer was. Also ich denke, die Missionen, die nehmen extra auch Kurzzeitler, um eben dort bestimmte Aufgaben zu machen und ja, vielleicht auch dann, um rauszufinden, ob Mission was für einen ist oder nicht ist.
Okay, danke schön, Patricia. Wir kommen schon zum nächsten. Jonathan Ries. Auch er war im Tschad mit der DMG, auch für ein Jahr. Jetzt, wie war dein Mittendrin oder wie sah dein richtig Mitmachen aus?
Hallo erstmal. Ich war genau ein Jahr im Tschad und ich war mit der DMG dort, mit der Deutschen Missionsgemeinschaft. Unsere Aufgabe dort, die war, habe ich mir erst anders vorgestellt, hat geheißen, du gehst zu einer Missionarsfamilie. Dachte ich mehr so an Jim Elliot oder so, mit der Bibel irgendwo im Busch. Aber unsere Arbeit war dort eigentlich mehr so, dass wir die Leute, die dort sind, sage ich mal, denen beibringen, wie man, ja, wie man missioniert, wie man predigt. Also die Leute vor Ort eigentlich nur noch ein bisschen trainieren oder denen noch ein bisschen was lehren. Meine Aufgabe, die war dort als Lernhelfer für diese Missionarsfamilie zu arbeiten. Ich hatte ein Mädchen in der zweiten Klasse. Dachte ich am Anfang, macht man mit links. Am Ende dachte ich das nicht mehr. Wir hatten ein Programm von der Deutschen Fernschule. Das war echt lässig. Das kann man gut durcharbeiten, ohne große Mühe. Aber wenn man eben dann jeden Tag, einen Vormittag zusammenhockt, dann lernt man sich erst richtig kennen. Ansonsten habe ich nachmittags ziemlich viel praktische Arbeiten gemacht. Das war echt ein super Ausgleich. Wir haben, ich denke, die, wo auch in Afrika waren, die wissen das. Also die Autos, die verrecken dort alle Wochen oder so. Man muss immer wieder was reparieren, immer wieder was nachschrauben oder Renovierungen machen. Wir haben eine Schule dort, da haben wir Bänke gemacht für die Schüler. Also richtig gut. Und ich wollte noch was sagen, genau was anderes. Also so viel zu dem, was ich dort mache. In der Zeit dort sind mir zwei Sachen wichtig geworden. Die eine Sache ist die, habe ich mir hier mal aufgeschrieben, gibt in der Bibel in Psalm 138 einen tollen Vers, da heißt es in Vers 3, ich will anbeten und so weiter. Und dann, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Und ich hatte diesen Satz voll oft irgendwie erlebt, dass ich, wenn ich Gott anrufe, dass er mich erhört und dass er mir hilft. Es gab voll viele Situationen, wo ich gemerkt habe, aus eigener Kraft kommst du irgendwie nicht mehr weiter, da ist irgendwo eine Wand oder ein Punkt. Es war jetzt so, weiß nicht, wenn man jetzt mal unterwegs war mit dem Auto, ist echt ein bisschen gefährlicher wie hier. Und auch sonst, ich kam dort an am Flugplatz und auf einmal Stromausfall. Ich konnte die Sprache nicht. Tschad ist auch Französisch sprechend. Und das Einzige, was ich wusste, das war Merci und Mon Chéri. Und das hat mir da aber nichts geholfen in der Situation. Und dann hat sich alles überschlagen ein bisschen und auch gerade mit der Sprache, genau. Ich habe da echt gemerkt, dass Gott mich da einfach führt und dass er mir hilft und ohne ihn hätte es nicht so gut geklappt. Also merkt euch den Psalm auf jeden Fall, wenn ihr mal Hilfe braucht, lest den mal. Und so viel dazu, genau. Ja.
Wenn du jetzt als Lernhelfer dort in der Missionarsfamilie warst, einerseits Lehrer für das Missionarskind, wie war das Verhältnis dann auch zu den Missionaren? Das ist ja oftmals so ein bisschen eine spannende Sache. Wie ging das so, sagt er mal, Takt?
Also tatsächlich, das ist spannend. Es war immer lustig, also morgens im Unterricht so der strenge Lehrer zu sein und dann beim Mittagessen warst du wieder irgendwie der große Bruder oder so. Das war ein Balanceakt, der nicht immer einfach war, aber ich habe ihr versucht, es zu vermitteln. Wenn sie mich morgens nicht leiden kann, dann verstehe ich das, weil ich konnte meinen Lehrer auch nicht immer leiden. Aber nach dem Mittagessen, da sind wir wieder Freunde. Wir können rausgehen, wir können zusammen spielen, wir können machen, was wir wollen. Das ist eine Differenz. Und das hat sie auch ganz gut aufgefasst und verstanden. Und das war echt super. Und noch eine andere Sache, die mir wichtig wurde. Ich sage die einfach noch kurz. Ganz kurz. Und zwar in Afrika oder in dem Land, wo ich jetzt war im Tschad, da hat man nicht so viel die Zeit, irgendwie Sachen zu machen, wie ins Kino zu gehen oder ins Schwimmbad. Das gibt's dort alles nicht. Man hat ziemlich viel Zeit für sich. Und je nachdem, wenn ihr euch interessiert oder auch irgendwo hingeht, es gibt Länder, da hat man, wie gesagt, viel Zeit für sich und das kann echt voll der Nutzen sein. Also ihr könnt dort die Zeit widmen, echt für intensives Gebet oder für Bibelstudium. Also richtig gut. Ich habe da tolle Erfahrungen gemacht. Und ich bin jetzt auch Bibelschule, Adelshofen, dürfte auch mal an unseren Stand kommen runter. Also richtig gut, ihr könnt dort echt die Beziehung zu Gott echt vertiefen noch.
Dankeschön, Jonathan, auch für deinen Berichten und schön, dass dein Einsatz so fruchtbar war. Okay, wir kommen zur letzten, Anne-Ruth Leier. Du warst in Äthiopien und bringst hier was Schönes mit. Was ist das? Und dann erzähl weiter.
Ja, also das ist eine äthiopische Kaffeekanne, so ein Wahrzeichen von Äthiopien. Dazu später noch kurz. Ich war in Äthiopien mit Coworkers 11 Monate lang. Offiziell war ich als Lehrerin dort an einer kirchlichen Privatschule, die man auf dem Bild aussieht. Genau, wie gesagt, offiziell als Lehrerin. Letztendlich habe ich die meiste Zeit mit Verwaltung verbracht, Stundenpläne gemacht, Noten verwaltet und alles Mögliche, was so anfiel. Hat mir auch Spaß gemacht und ein bisschen Zeit fürs Unterrichten gab es schon auch noch. Nächstes Bild. Ja, also manchmal war ich beim Unterrichten alleine mit 50 Schülern in der Klasse, manchmal aber auch mit äthiopischen Kollegen zusammen, wegen der Sprache auch und auch, um die Lehrer ein bisschen anzuleiten oder ihnen neue Tipps zu geben. Ja, für mich war es eine neue und sehr spannende Erfahrung, einfach fast die meiste Zeit nur mit Äthiopien zusammenzuarbeiten, Menschen aus einer anderen Kultur, die anders denken, anders organisieren, manches viel gelassener sehen. Und ja, da entstehen einfach so im Alltag schon manchmal Herausforderungen. Dazu kam noch eine große Herausforderung für mich, die Sprache. Man spricht in Äthiopien Amharisch, keine besonders leichte Sprache. Ich kann es auch immer noch nicht gescheit. Und es hieß einfach, ja, miteinander zurechtkommen und sich auch kennenlernen, Beziehungen aufzubauen, ohne dass man sich jetzt immer so total gut unterhalten kann, ohne dass man alles immer so ausdrücken kann, wie man es gern will oder den anderen so versteht, wie man es gern hätte. Umso schöner war dann die Erfahrung, dass es trotzdem geht, dass man sich vertraut werden kann, Beziehungen aufbauen kann, dass Freundschaften entstehen zu Menschen, eben auch mit wenig Sprache. Ich hatte, das Schöne war, ich hatte lauter Kollegen in meinem Alter und da gab es dann auch echt nette, lustige Zeiten miteinander. Hier relativ am Ende. Wo einfach echt Freundschaften entstanden sind, auch wenn man jetzt keine tiefen Gespräche immer führen konnte. Ja, man macht in so einem Jahr viele neue Erfahrungen. Für mich war auch eine neue Erfahrung das Kaffee trinken. Das gehört in Äthiopien einfach dazu, habe ich davor nicht gemacht. Deshalb habe ich ja hier die Kanne mitgebracht. Man hört auch oft, dass Leute bei so einem Einsatz neue Erfahrungen mit Gott machen. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt dort nicht irgendwie auf einem geistlichen Höhenflug gefühlt oder so. War ich alles recht normal. Mir ging es gut, aber ja, normal. Trotzdem habe ich jetzt vor allem im Nachhinein gemerkt, dass ich doch einiges gelernt habe. Ich habe dort nochmal neu die Entscheidung getroffen, Gott ganz zu vertrauen, mir selber nicht so viele Sorgen um Dinge zu machen, sondern einfach ihm alles zu überlassen. Das war zuerst mal eine recht theoretische Entscheidung. Relativ zur gleichen Zeit habe ich meinen Einsatz von 5 auf 11 Monate verlängert. Haben wir vorhin schon mal gehört, dass das durchaus mal vorkommt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mehr Zeit brauche dort und hatte auch den Eindruck, dass es Gottes Wille ist, dass ich ein Jahr lang dort bleibe. Dadurch haben mich sicher meine nahen Zukunftspläne ziemlich durcheinander geworfen. Also ich wusste dann gar nicht, wie es weitergeht, wenn ich nach Deutschland komme, da ich Lehrerin werde. Unser Referendariat in Baden-Württemberg immer im Februar jetzt beginnt und ich kam dann halt im Sommer wieder und war ja nicht so geplant und deshalb hatte ich ja einfach wusste nicht, was jetzt machen. Und so wurde das dann mit dem Vertrauen auch praktisch, dass ich einfach gesagt habe, okay, Gott, du hast ja einen Weg und weißt, wie es weitergeht. Und es war jetzt nicht immer leicht, aber ich habe es schon, seit ich in Deutschland bin, deshalb ja oft erfahren, dass es sich lohnt, einfach die Dinge Gott zu überlassen und dass er es richtig lenkt. Und ja, insofern bin ich in vielerlei Hinsicht dankbar für alles, was ich in dem Jahr erleben durfte und einfach für die neuen Erfahrungen.
Okay, danke dir. Auch für dein Mitbringsel hier. Wird mir auch gefallen bei mir zu Hause. Schmeckt gut? Okay, trinken wir da ein bisschen Tee nachher. Ha? Gut. Bei dir fiel das Stichwort Deutschland wieder. Alles hat ein Ende, auch ein Kurzzeiteinsatz geht irgendwann mal zu Ende. Jetzt kommt Benny wieder dran. Der Heimweg, ja, als letzte Phase unseres Einsatzes, unseres Seminars hier. Und Benny, wie war es jetzt für dich? Irgendwann kamst du auch wieder nach Hause. Du hast gesagt, Juli letztes Jahr. In der Regel ist es ja auch so, das Heimkommen ist auch so eine, ja, zwiespältige Sache. Wie war es bei dir mit dem Heimkommen und Ankommen wieder?
Also man kann auf jeden Fall eine absolut andere Welt. Es gibt ja einfach Sachen, die nicht gehen. Zum Beispiel mit den Fingern zu essen, das ist im Chat ganz normal. Aber hier geht es einfach gar nicht. Und da gibt es so ganz viele kleine kulturelle Sachen, die einem am Anfang erstmal total, wenn man da steht. Also ich habe mich total gefreut, dass es wieder Schweinebraten gibt zum Beispiel, ist ganz im Chat nett. Und andere gute Sachen. Das war so am Anfang, vielleicht die ersten paar Tage bei mir, dass sich diese Kleinigkeiten aufgefallen sind. Dann später war es bei mir so, dass mir noch viel mehr aufgefallen ist, dass sich Leute verändert haben und dass ich mich verändert habe und dass sich unsere Freundschaften verändert haben. Also manche, mit denen ich davor wenig zu tun habe, mit denen bin ich jetzt ziemlich gut befreundet. Und andere, mit denen ich vielleicht davor viel zu tun hatte, mit denen jetzt weniger zu tun. Und das war am Anfang, finde ich, schon schwierig, da einfach wieder reinzukommen und das dann so zu akzeptieren. Es wird ja auch oft von dem Kulturschock zurückgesprochen, wenn man heimkommt. Also den hatte ich jetzt so eigentlich nicht. Soll ich noch mehr sagen?
Nö, ist ja schön, wenn du keinen Kulturschock rückwärts hast. Auch das ist was, was viele erleben. Man kommt dann wieder zurück und irgendwie ist da so alles emotional und freundschaftstechnisch irgendwie so durcheinander. Und man denkt dann wieder, man kommt in was Gewohntes zurück. Deutschland, das kennt man. Und es hat sich doch manches verändert und manche verspult es dann eher, wenn sie wieder zurückkommen. Aber es war schön, oder ist schön, dass es dich nicht so erwischt hat und du das irgendwo auch so gut meistern konntest und kannst. Wie ging es für dich jetzt oder wie geht es für dich weiter? Was treibst du? Was machst du?
Also ich studiere jetzt in Regensburg Lehramt, Mathe und Chemie. Ja, das war für mich auch in dem Jahr dann die Entscheidung mit, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte gern was mit Menschen machen und möchte gern auch was weitergeben. Und deswegen habe ich mich dann auch in dem Jahr, hat mir viel dazu geholfen, mich für einen Beruf zu entscheiden und so auch gut darüber nachzudenken im Jahr.
Okay, vielen Dank Benjamin für dein Erzählen, für dein Berichten. Auch wir. Wollen eine Punktlandung hier hinkriegen mit diesem Seminar. Ich danke ganz, ganz herzlich für jeden von euch, die ihr hier wirklich mitgemacht habt, erzählt habt, Einblicke gegeben habt. Das war super spannend, war sehr interessant. Ich hoffe, ihr konntet da auch so das Nötige und Richtige und Wichtige für euch mitnehmen. Mark Twain hat mal gesagt, mit dem möchte ich schließen, Mark Twain sagte, in 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht getan hast, als über die Dinge, die du getan hast. Also wirf die Leinen los, verlass den sicheren Hafen, lass den Passatwind in deine Segel wehen, erforsche Träume, entdecke. Das kann auch hinsichtlich eines Kurzzeiteinsatzes der Fall sein. Vielleicht fühlst du dich jetzt einfach so, Mensch, das könnte dran sein. Nochmal die Information. Hier die Kurzzeitmitarbeiterkoordinatoren sind da oder unten an den Ständen, sprich sie an. Sprich mit ihnen, an den Ausgängen stehen die Mitarbeiter und Ordner, die drücken euch dann noch ein schönes Blatt in die Hand, wo ihr einfach nochmal eine Übersicht bekommt über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Ansonsten danke, einen schönen Tag noch und Gott mit euch.